der Podcast der Mediengruppe RTL.
Herzlich willkommen bei Mediengruppe RTL Podcast. Ich bin Thomas Steuer aus der RTL-Kommunikation und habe mich für die neue Folge mit Jürgen Klinsmann getroffen. Der ehemalige Bundestrainer ist zurück bei RTL und begleitet als TV-Experte die Spiele der deutschen Nationalmannschaft. Im Podcast spricht er ausführlich über den Umbruch im deutschen Nationalteam und äußert sich auch zum Zwiespalt zwischen Kommerzialisierung und Tradition im modernen Fußball. Er gibt einen Ausblick auf seine eigene Karriere und verrät, warum sein Sohn Jonathan eigentlich kein Stürmer geworden ist. Euch viel Spaß beim Hören. Lieber Jürgen, du bist jetzt nach 9 Jahren zurück bei RTL, warst ja damals bei der WM 2010 auch schon mal als Experte und ich glaube sogar auch als Kommentator tätig. Warum bist du wieder da?
Ja, also ich war nie ganz weg. Also in den Jahren, in denen ich keine Mannschaft dann trainiert habe, war ich eigentlich immer unterwegs bei den großen Veranstaltungen. 2002 war es mit dem ZDF in Südkorea und Japan. Jetzt bei der letzten WM in Russland war ich für die BBC im Einsatz mit dem Alan Shearer und Gary Lineker und Rio Ferdinand. Die Kiste mit RTL 2010 in Südafrika war wirklich klasse, weil wir sind viel rumgekommen, waren in einer tollen Stadt, Kapstadt, und haben wundervolle Erfahrungen gesammelt. Und wenn du jetzt eine Mannschaft nicht selbst trainierst oder in einem Umfeld direkt tätig bist, dann musst du natürlich immer auf Tuchfühlung bleiben. Du musst nahe dran sein, wenn es geht. Und dass mir RTL jetzt diese Chance gibt, mit diesen Länderspielen in 2010 mal nahe wieder an der deutschen Mannschaft dran zu sein, das ist was Schönes, was Besonderes, und ich hoffe, dass wir alle viel, viel Freude dabei haben.
Ist ja auch ein spannendes Jahr jetzt. Ist ja quasi ein Umbruchjahr für die Nationalmannschaft. Hast du dich darauf jetzt irgendwie auf eine besondere Art und Weise vorbereitet?
Nein, da brauchst du nicht drauf vorbereiten, weil immer zwischen den großen Turnieren ein Umbruch stattfindet, bei jeder Mannschaft, bei jeder Nationalmannschaft vor allem, weil die Rhythmen sind ja vorgegeben von Weltmeisterschaft zur Europameisterschaft und zur Europameisterschaft wieder zur Weltmeisterschaft. Und in diesen Monaten dazwischen oder in diesen 2 Jahren dazwischen passieren immer viele Dinge. Und jetzt auch mit der deutschen Mannschaft natürlich. Ne? Da ist ganz normal, dass dann irgendwann die tollen Weltmeister von 2014, die wir alle bewundert haben, dann irgendwann mal ausklingen und dann kommt die nächste Generation. Es kommt natürlich immer darauf an, wie viel Gute kommen nach, damit sie die anderen guten Etablierten irgendwann mal verdrängen können. Und in diesem Prozess ist jetzt die deutsche Mannschaft im Moment und deswegen natürlich ist es super spannend, aber es ist auch irgendwie logisch.
Aber wo du jetzt ja schon sagtest, irgendwie, das ist immer so ein Prozess. Man merkt irgendwie, die alten Spieler, die gehen so langsam raus aus der Mannschaft, neue kommen hinzu. Ist das irgendwie vielleicht auch ein Prozess, den man hätte forcieren müssen beim DFB, vielleicht früher?
Ja, die Fragen kann man sich immer gerne stellen. Hinterher ist man schlauer. Ich glaube, dass es nicht nur der Prozess des einzelnen Spielers ist, der vielleicht mal seinen Zenit überschritten hat oder auch vielleicht nicht mehr den inneren Hunger hat, den er zuvor hatte, weil mit dem Gewinn einer Weltmeisterschaft ist es normal, dass erstmal eine gewisse Zufriedenheit einkehrt und Genugtuung, und dann muss man sich wieder hochrappeln, um die nächsten Ziele anzugehen. Also deswegen ist es ja kein Zufall, dass die Weltmeister immer 4 Jahre später schlecht ausgeschaut haben. Das ist einfach auch der Gang der Dinge. Und zum anderen ist es aber auch so, dass ich die Mannschaftschemie, sprich die
Hierarchie vielleicht auch?
Ja, auch die Hierarchie, aber auch die Stimmung und der Geist in jeder Gemeinschaft ständig verändert. Ne? Egal in welchem Berufsfeld, die Leute um dich herum machen dich zu etwas als Teil dieser Gemeinschaft und du wirst immer wieder neu definiert in deiner Gruppe, in der du dich aufhältst. Ne? Und so ist es auch in einer Fußballmannschaft. Und ich glaube, das ist dann spannend zu sehen jetzt, nachdem sie ein paar Entscheidungen getroffen haben, so eine Art Neustart zu machen, welche Spieler jetzt diese Gelegenheit dann nützen, für sich dann auch wahrnehmen, dass sie sagen, okay, da ist jetzt ein Vakuum entstanden, da sind etablierte Spieler erstmal nicht da. Okay, wie kann ich jetzt da rein und kann mir vielleicht in der Hierarchie mich nach oben arbeiten oder halt auch mehr Verantwortung übernehmen und vielleicht zu einer Art Leader zu werden? Das ist ein ganz spannender Prozess, aber dieser Prozess findet immer statt zwischen den jeweiligen Turnieren.
Wäre es denn nicht irgendwie auch eine Möglichkeit gewesen, den Prozess so weiter stattfinden zu lassen, um dann zu sagen, okay, die älteren Spieler sitzen jetzt vielleicht einfach öfter auf der Bank?
Ja, natürlich. Also du hast mehrere Möglichkeiten als Trainer. Du kannst sagen, jetzt erstmal gar nicht mehr oder mal ab und zu wieder mit dazu. Aber das können dann nur die jeweiligen Leute, also sprich der Yogi und sein Trainerteam, entscheiden, weil sie leben ja diese Gemeinschaft. Sie wissen ganz genau, wer zu wem passt, wer nicht miteinander kann. Weil wenn du Leute hast, an die 25 Spieler, da ist es nicht so, dass jeder Friede, Freude, Eierkuchen ist, sondern es ist ja normal, dass man ein paar bessere hast, du hast Gruppenbildungen. Und deswegen kann nur ein Trainer, der das lebt, der drinnen steckt, und sein Trainerteam können beurteilen, okay, wie passt es jetzt zusammen? Du hast mehrere Vorgangsweisen, dass du sagst, einer mal gar nicht mehr, der andere mal ab und zu. Aber letztendlich, um das neu zu definieren jetzt, was sie ja vorhaben, musst du erstmal Luft schaffen. Und diese Luft haben sie sich verschafft jetzt. Und jetzt kommt es darauf an, wer von den jetzigen Spielern und auch von den neuen vielleicht sich so langsam da hocharbeitet.
Das Ding ist ja bei diesem Luftverschaffen, egal wie man es macht, es gibt immer irgendwie ein mediales Echo, das kann positiv sein, negativ oder auch irgendwie dazwischen. Jetzt war es ja bei dieser Entscheidung, jetzt konkret mit Boateng, Hummels, Müller, doch ein wirklich sehr, sehr negatives Echo. Teilweise haben sich auch Spieler geäußert, irgendwie, die noch in der Mannschaft sind. Ist das auch etwas, was auf einen Trainer noch zusätzlich Druck ausüben kann?
Also generell, jede Entscheidung, die du als Nationaltrainer triffst, bringt ein enormes Echo in den Medien, in der Öffentlichkeit. Aber auch bei den Spielern ist doch ganz klar, weil sie leben ja ihren Beruf. Ja? Und sie wissen, welchen Stellenwert sie haben. Sie wissen, wie sie angeschaut werden. Und deswegen, dass das dann rauf und runter diskutiert wird, das ist normal. Da geht der Trainer damit um. Da hat der Yogi auch gar kein Problem damit. Aber er weiß natürlich auch, wenn so eine Umbruchsphase dann stattfindet, dass es halt sehr helfen würde, dann auch positive Ergebnisse mitzubringen und Erfolg zu haben. Aber wenn du Nationaltrainer bist von so einer Fußballnation wie Deutschland oder England oder Spanien, Italien, dann lebst du mit dieser Begleitmusik. Also ohne Probleme, das ist dir bewusst, dass wenn solche Entscheidungen getroffen werden, dass dann ein Echo da ist und dass die Leute das diskutieren, der eine so, der andere so. Letztendlich besinnt sich dann auf deine Arbeit, was der Yogi ja macht. Und da sind wir jetzt alle drauf gespannt, natürlich, wie diese ein bisschen neu formierte Truppe dann Reaktionen zeigt.
Wie ist es denn für dich persönlich jetzt auch? Ich meine, ihr habt lange zusammengearbeitet, wie du als Bundestrainer eher als dein Co. Ihn jetzt zu kritisieren für seine Arbeit, wie ist das für dich? Ist das komisch?
Nein, ich sehe das auch nicht als Kritik, sondern du diskutierst Fußball. Ja, und das haben wir immer gemacht und da hatte Yogi 0,0 Probleme mit. Sondern es ist einfach schön, jetzt die Spiele ganz nah zu beobachten und dann die Fakten zu erkennen. Spielen sie gut, klasse, kannst viele Komplimente geben. Spielen sie schlecht, verlieren, dann muss natürlich auch sagen, warum sie verloren haben oder was du denkst, was du gesehen hast. Und so macht es ja auch jeder Fußballfan vom Fernseher oder live im Stadion. Also Fußball zu diskutieren, pro, contra, positiv, negativ, das ist ja das, für das wir leben. Das könnten wir 24 Stunden um die Uhr machen. Und so ist es auch jetzt in meiner Rolle mit RTL. Das macht mir einfach Spaß, Fußball zu diskutieren. Und wenn jemand eine andere Meinung hat, dann ist das auch in Ordnung. Und deswegen sieht ja jeder das Spiel ein bisschen anders.
Dann wollen wir doch mal diskutieren über den neuen Kader, der jetzt seit ein paar Tagen bekannt steht. Was hältst du denn von der neuen Mannschaft, die er jetzt quasi aufgestellt hat, Jogi Löw?
Nein, ich finde es gut. Ich finde es gut. Es gibt immer ein paar Namen, wo die Fans natürlich sagen, oh, es wäre toll, Max Kruse mit dabei zu haben oder Mario Götze. Aber die sind ja da. Die laufen ja jetzt nicht weg. Die sind da. Die werden irgendwann auch wieder zustoßen, wenn sie so kontinuierlich gut weiterspielen. Das ist ja eigentlich das Gute an der Rolle eines Nationaltrainers. Er kann auch mal sich zurücklehnen im Moment und sagen, okay, jetzt schauen wir mal die nächsten 4-6 Wochen an von dem Max oder von dem Mario oder von dem anderen, der mit auf der Liste ist. Du hast ja einen Überblick über Minimum 30, 40, manchmal sogar mehr Spieler, die ständig beobachtet werden. Du hast einen Scouting-Stab, den schickst du los in die Bundesliga-Stadien oder wenn sie im Ausland spielen, egal wo sie sind. Die kommen dann mit Eindrücken zurück und dann über Monate hinweg hast du dir ein Bild gemacht von jedem einzelnen Spieler und dann dementsprechend triffst du eine Endentscheidung auf den 23er-Kader, die er jetzt gemacht hat. Und wenn der Moment da ist, vielleicht auch deswegen natürlich, weil er jetzt erstmal die drei nicht beachtet hat, dann ist auf einmal Platz da für drei Neulinge. Und immer wenn du einen neuen Spieler mal dazu bringst und dieser zum ersten Mal zur Nationalmannschaft kommen darf, dann ist es ein ganz besonderes Erlebnis, weil das wird der Spieler nie mehr vergessen, wie es war, wenn er zum ersten Mal zur Nationalelf dazukommen darf. Und das sind ja auch schöne Momente. Das sind auch Momente, die sich da ergeben, die jemand prägt. Und wer weiß, also wie sie dann diese Chance nützen. Zu verlieren haben sie gar nichts als Neulinge. Sie saugen jetzt die Luft da auf und sie haben einen Schnupperkurs im ersten Mal, also mit zwei Spielen. Vielleicht kriegen sie ein paar Minuten, wäre klasse. Und es wird sie prägen. Aber immer erst dann, wenn jemand Platz macht, kriegst du die Chance reinzukommen. Bei jedem Spieler. Irgendwann fängt da jeder mal an. Ne? Und dann ist es an dem Spieler selbst, wie er damit umgeht.
Wie war das denn bei dir damals? War es 1987, 88 so der erste Auftritt im DFB-Trikot? Wie war das so, da neu anzukommen, in so ein Mannschaftsgefüge, der Neue zu sein, aber gleichzeitig mega stolz zu sein, ich bin jetzt endlich hier dabei?
Ja, das sind unbeschreibliche Gefühle von jungen Kerl. Also bei mir war es eine Südamerika-Reise im Dezember 87, gegen Brasilien das erste Länderspiel, gegen Argentinien das zweite Länderspiel. Und du hast gedacht, ja, auf welchem Planeten bist du jetzt? Du hast gedacht, das ist ja unglaublich. Und dann möchte ich natürlich zeigen, du möchtest dich beweisen. Und mir ist es dann ganz gut gelungen. Und dadurch habe ich dann einen Megaspieler, Klaus Allofs, dann aus der Nationalmannschaft im Prinzip geboxt, ne, weil ich halt dann an der Reihe war. Und von da bin ich dann durchgestartet. Und dann hast du dann mit jedem Spiel mehr Selbstvertrauen. Wobei es dann einige Zeit auch gedauert hat, bis dann irgendwann mal der erste Tor schießt als Stürmer und dann das kommt das erste Turnier, das war dann die Europameisterschaft 88 und so weiter dann. Aber es bedarf einer besonderen Konstellation, dass du dein erstes Spiel bekommst, weil das geht ja auf Kosten eines anderen, der dann nicht da ist. Ja, und so war es bei mir. Die waren verletzt, Rudi Völler war verletzt, Klaas Allofs waren verletzt, sie kamen nicht mit. Dann hat er halt der Franz Beckenbauer gesagt, ich nehme ein paar junge Kerle mit. Und das war mit mir, war das Frank Ordenewitz, glaube ich, war mit dabei, und Christian Hochstetter war mit dabei und auch welche, die vielleicht dann nicht mehr so viele Länderspiele danach gemacht haben, aber ich war drin und mir ist ganz gut gelungen.
War der Klaus Allofs dann sauer hinterher?
Nein, also wir haben da, ich glaube, nie drüber dann mal gesprochen. Das ist der normale Gang der Zeit, ne, dass irgendwann mal kommt mal ein Junge und nimmt dir deinen Platz weg. Ja, und du als etablierter Spieler musst den halt immer wieder mit Ellbogen dann verteidigen. Aber früher oder später kommt dieser Tag, ob du jetzt 30 bist oder 33 oder 35 bist, das spielt keine Rolle. Der Moment kommt und irgendwann ist der Nächste an der Reihe. Und diese Veränderungen, vor allem zwischen den Turnieren, der wird immer so sein, bei allen Nationalmannschaften, bei allen Teams der Welt. Und jetzt sind wir halt in so einem Umbruch im Moment.
Was ja gerade jetzt, wo wir gerade über Stürmer reden und gerade eben auch schon über Max Kruse geredet hatten, glaube ich auch Kevin Volland ist auch so ein Kandidat, waren schon mal dabei, kommen jetzt nicht mehr dazu. Ich glaube, weshalb sich so viel auch an denen aufgerieben wird, ist, dass mit Timo Werner, soweit ich jetzt im Überblick habe, nur ein nomineller, wirklicher Stürmer im Kader mit dabei ist. Also ist es, glaube ich, doch oft auch so eine Art Systemfrage, ob man sagt, wen nimmt man jetzt mit und wie viele von der Kategorie?
Klar. Also jeder Trainer hat da seine klare Vorstellung, wie er spielen lassen möchte und welches System er dazu benutzt, um hoffentlich zum Erfolg zu kommen. Und dementsprechend bastelt er dann seinen Kader zusammen. Und wenn er sagt, er will lieber nur mit einem vorne und dann hängenden sogenannten also Zweitstürmern oder Flügelstürmern oder offensiven Mittelfeldspielern dann agieren, dann kommt es auf zu Lasten von einem weiteren Keilstürmer, sagen wir es mal so, oder reiner Mittelstürmer. Und das ist natürlich dann schade für den jeweiligen, der dann davon betroffen ist, aber das macht jeder Trainer der Welt so und er muss letztendlich entscheiden, wie er dann den Kader zusammenbastelt.
Jetzt hat natürlich der aktuelle Kader auch so ein bisschen das, man möchte nicht sagen Problem, auch die Chance, in die Fußstapfen von denen zu treten, die quasi 2009, 2010 so langsam herangereift sind, die damals das neue, starke Nachwuchsteam waren, die dann Weltmeister geworden sind. Siehst du da ein ähnliches Potenzial bei dem jetzigen Kader?
Ich glaube schon, dass jede Generation einfach diese Chance verdient hat, mal sich zu zeigen und sich zu bewähren. Talent hieß in Deutschland wie kam in einem anderen Land, ne? Nur was du daraus machst, ist wieder eine andere Frage. Und es ist ja auch spannend dann, ne? Wenn du 19, 20, 21-Jährige beobachtest, siehst und ihnen dann die erste Chance gibt, wie sich dann die nächsten paar Jahre dann weiterentwickeln. Und irgendwann in der Endphase so einer Entwicklung hoffst du, dass du dann auf ein großes Turnier kommst und dann vielleicht das Turnier gewinnst, wie es ja praktisch 2014 dann in Brasilien nach langer Anlaufphase dann endlich gelungen ist. Und so hast du die Hoffnung immer bei einem Neuanfang oder bei, wenn du dann ein paar mehr Spieler, Junge einlädst, dass die jetzt anfangen durchzustarten. Aber dazu gehört auch eine Portion Geduld. Also man darf halt auch nicht immer die ganze Welt erwarten von jungen Spielern, wenn sie reinkommen im frühen Alter schon und hier und da mal einen richtigen Lichtblick zeigen mit einem Tor oder zwei vielleicht oder tollen Momenten im Spiel, dann kann man nicht immer erwarten, dass das in jedem Spiel dann so passieren wird. Und diese Konstanz aufzubauen ist so die größte Aufgabe in einer Profikarriere. Ne? Konstant wie ein Messi, Ronaldo, wie sie heißen, die wissen halt, okay, ich muss halt meinen Mann stehen. Jedem Spiel, jedem Freundschaftsspiel, jedem Punktspiel, jedem Clubspiel, jedem Nationalmannschaftsspiel, weil ich setze mir selber die Messlatte so hoch. Ne? Und zu dieser Konstanz zu kommen, brauchst du Jahre, wirklich Jahre. Und diese Zeit muss man den Spielern auch irgendwie dann geben.
Ist es heute schwieriger geworden, auch als Spieler und auch für die Trainer, diese Geduld mitzubringen, weil man wird permanent beurteilt durch Social Media, ist jeden Tag, kann irgendein Buzz entstehen, wenn mal einer ein Spieler an kein Tor schießt, kann es einen kleinen Shitstorm geben oder was wird der immer noch eingeladen, warum nicht mal der und der? Ist das irgendwie schwieriger geworden für junge Spieler, das überhaupt irgendwie so wegzustecken?
Also schwierig. Ich denke, dass jene Generation hatte natürlich damit zu leiden, wenn du schlecht gespielt hast, oder hast einen Hänger gehabt und als Stürmer triffst du mal 6 Wochen kein Tor mehr, dann kriegst du das überall um die Ohren. Ja, also das sagt dir der Bäcker oder im Supermarkt kaufst du ein, dann kriegst du was zu hören, was spielst du momentan für einen Mist oder so. Je nachdem, wo du natürlich dann auch kulturell spielst, ob in einem anderen Land oder hier in Deutschland, du wirst lernen, als junger Profisportler mit Kritik und mit Erwartungshaltung umzugehen. Das ist auch Teil, sage ich mal, deines Gehalts, wofür du bezahlt wirst. Wie das jetzt ausgelebt wird, ist natürlich heute eine ganz andere Situation als vor Jahrzehnten, weil mit Social Media hat sich ja wahnsinnig viel verändert für uns alle, ne? Oder mit dem Internet generell und wie man heute Dinge konsumiert, wie man lebt, wie man sich informiert, das ist alles anders geworden. In der Form haben es junge Spieler heute nicht einfach, wirklich nicht einfach, weil sie wissen, wenn sie heute Abend in eine Kneipe gehen, dann schießt einer ein Selfie und dann weiß jeder, ob er ein oder zwei Bier getrunken hat oder was er macht, mit wem er da ist und so weiter. Also es ist sehr, sehr transparent alles geworden und da wünscht man ihnen eigentlich schon mal die Chance, irgendwie ein bisschen mehr Privatsphäre dann auch zu haben. Ja, wir hatten das Problem überhaupt nicht zu unserer Zeit, aber du musst dennoch lernen, generell mit Kritik zu leben, mit einer Erwartungshaltung, mit Druck umzugehen. Aber ich glaube, letztendlich, wenn ein Spieler sich über Jahre entwickelt hat, dann merkt er eigentlich, dass er den meisten Druck eigentlich auf sich selbst fokussiert. Weil du möchtest ja eine tolle Karriere spielen, du möchtest ja Titel gewinnen, du möchtest ja beim großen Club spielen und so viele Länderspiele, wie es nur möglich spielen. Also daher ist, glaube ich, der Druck, den du dir selbst machst als Sportler, höher als der eigentlich von außen kommt.
Und ohne diesen Ehrgeiz kommst du wahrscheinlich auch gar nicht.
Du brauchst ihn auch. Du brauchst diesen Druck, du brauchst diesen Drive, ja, wie ein Ronaldo ist, glaube ich, ein super Beispiel. Ne? Der kommt ja gar nicht zur Ruhe, der will immer mehr, mehr, mehr. Und das ist ja, warum Ronaldo ist. Das ist, warum er so viele Champions Leagues gewonnen hat und Titel gewonnen hat und so viele Tore macht und so gut ist, weil er ist der Erste im Training, er ist der Letzte, der nach dem Training geht. Er ernährt sich top, er schaut auf seinen Schlaf, er ist ein Top-Profi durch und durch, schon fast wie ein Einzelathlet eigentlich, ne? Wie ein Triathlet oder ein Skispringer oder ein Tennisspieler, die wirklich sehr fokussiert ihre Karriere planen, ihr Training planen, alles. Und das ist einfach Teil deines Jobs.
Wenn wir jetzt mal schauen auf die anderen Nationen, gerade 2018 haben ja zum Beispiel England und Frankreich sehr groß aufgespielt, Frankreich wurde Weltmeister, England war auch mega stark bei der WM. Aber auch beide mit sehr jungen Teams. Was haben die denn jetzt anders gemacht als Deutschland, wie dass sie so vom Gefühl her Deutschland so ein bisschen abgehängt haben jetzt gerade?
Und es ist auch wiederum ein normaler Prozess, dass du mal oben stehst und alle denken, wie macht's in Deutschland? Wie haben sie das geschafft über Jahre hinweg dann Richtung Brasilien? Und dann kommt halt erstmal ein Loch, ne? Wir haben jetzt gerade das Loch erwischt und die anderen sind oben. Frankreich ist oben, England ist oben. England hat viel gute Arbeit gemacht mit ihren U-Mannschaften. Da kam auch einiges nach. Sie haben die U20 gewonnen vor 2 Jahren. Südkorea, da war ich vor Ort sogar. Die U17. Dennoch auch dort, ich meine, der Erfolg ist jetzt eingekehrt bei der WM in Russland, was natürlich ganz England happy gemacht hat, was auch toll war, aber das musst du jetzt praktisch kontinuierlich bestätigen. Und das heißt nicht, dass wenn wir nächsten Sommer dann eine europaweite Europameisterschaft haben, dass der Ausgang genau das gleiche ist. Ne? Frankreich hat es gewonnen mit einem überragenden Mbappé, den wünscht sich natürlich jeder, aber wir haben auch junge Kerle, die sind auch richtig gut, ne? Die sich auch mit großen Clubs jetzt schon beweisen. Da kannst du auch für eine Überraschung sorgen nächsten Sommer und Paroli bieten. Also die Weltspitze ist sehr, sehr eng beieinander. Und die lebt praktisch von Turnier zu Turnier, definiert sich da wiederum neu. Verstehst du, Mannschaften, die gar nicht mal qualifiziert waren für Russland, die definieren sich wieder neu und die ziehen sich wieder hoch. Super spannend ist Holland im Moment, da kommen auch ein paar Junge nach. Du sagst, wow, wie weit die schon sind mit 19, 20. Dann beneiden wir sie drumherum, aber dann, wenn wir auf uns selber schauen, sagen wir, ja, aber wir haben ja auch ein paar. Also dieser Wettkampf, dieser Konkurrenzkampf in der Weltelite, der wird immer da sein, der wird uns immer in Bann ziehen und wir werden immer fiebern und diskutieren und Fan sein dann auch und hoffen natürlich, dass unsere Mannschaft am besten abschneidet. Aber dass nach vielen erfolgreichen Jahren irgendwann mal ein Loch kommt, das ist ganz normal. Aber jetzt müssen wir uns da halt wieder nach oben ziehen.
Die Kunst ist ja, aus dann so vielen jungen Einzelkünstlern, die alle für sich mega motiviert sind, dann auch ein funktionierendes Team zu formen. Jetzt hattest du ja 2004 zusammen mit dem Jogi Löw die Aufgabe, so eine Mannschaft, die ja quasi auch am Boden lag, wieder aufzurichten. Wie habt ihr das denn überhaupt gemacht? 2 Jahre später folgte das Sommermärchen und es lief ja super.
Ja, das zum einen natürlich versuchst du ein Umfeld zu kreieren, wo sich jeder hoffentlich entfalten kann. Na, dass du muss natürlich auch eine gewisse positive Energie da aufgebaut werden, der Glaube aufgebaut werden, Selbstvertrauen. Aber dann ist es einfach auch viel, viel Arbeit für alle. Ne? Und die meiste Arbeit haben die Spieler. Die Spieler müssen sich die Ziele setzen, die Spieler müssen realisieren, was es bedeutet, wieder an die Weltspitze heranzugehen. Und das haben damals diese junge Generation um Philipp Lahm, um Per Mertesacker, um Miro Klose, Lukas Podolski, all diese Spieler, da haben dann kapiert, das ist ein Prozess, da müssen wir extra Schichten machen. Und alle haben dann dazu beigetragen, dass so langsam das Schiff in die richtige Richtung kam. Aber es ist natürlich auch ein wackeliger Prozess, weil du kriegst mal hier und da mal eine auf die Mütze in einem Spiel und dann wird alles wieder angezweifelt. Aber ich glaube, dass es einfach ein Endergebnis ist von einer gemeinsamen Arbeit, einer gesamten Mannschaft, die Leute, die praktisch auch den Verband dann anführen und die miteinander dann immer wieder zu tun haben. Die Bundesliga spielt natürlich eine ganz, ganz wichtige Rolle für den deutschen Fußball. Je erfolgreicher die Bundesliga, desto erfolgreicher die Nationalmannschaft. Das ist ganz, ganz logisch. Je mehr Talente durch die Leistungszentren kommen, desto besser geht es den Auswahlmannschaften, U21, U20, U19 und so weiter. Und deswegen sind alle mit im Boot. Das ist ja das Schöne. Du kannst nicht nur einem, das war der Yogi auch ja super schön gesagt damals nach der WM in Brasilien, das ist der Verdienst aller Jugendtrainer, Tausende von ehrenamtlichen Mitarbeitern im Lande, die den Fußball lieben und fördern und nach den Talenten schauen und den Fußball leben. Und so ist es immer ein Endprodukt. Die Nationalmannschaft ist irgendwie immer ein Endprodukt von dem allem, was alle drumherum tun. Und deswegen ist ja auch richtig so, dass es immer unsere Mannschaft dann letztendlich ist, so vom Grundgedanken. Aber es ist viel Arbeit.
Und es ist ja auch so, dass die Bundesliga ja auf dem Papier sehr gut dasteht, nun aber international dieses Jahr so ein kleines bisschen abgeschmiert ist, mal von Eintracht Frankfurt abgesehen. Woran liegt das dann? Ich meine, genug gute Spieler und genug guten Nachwuchs haben wir in dem Sinne ja, aber international fühlt es sich nicht an, als ob man auf demselben Level spielt gerade.
Ja, aber auch das ist vielleicht, also da kann man natürlich kontrovers diskutieren und versuchen, Gründe zu finden. Aber es ist irgendwo auch ein normaler Prozess, dass nach diesem Gewinn der Weltmeisterschaft dann und all dieser harten Art Arbeit auch der Bundesliga-Clubs irgendwo mal vielleicht mal gewisse Zufriedenheit eingekehrt ist. Man hat es ein bisschen lockerer angehen lassen und dann natürlich schießen die anderen an dir vorbei. Ne? Und gerade der Wettkampf zwischen den großen Ligen, Premier League, der Serie A in Italien, Frankreich und vor allem natürlich auch dann Spanien, das ist ein brutal harter Konkurrenzkampf der Ligen. Da geht es um viel, viel Geld. Da gab da rüstet auf einmal ein Paris Saint-Germain auf und holt den Neymar für 220 Millionen und dann rüsten die anderen nach.
Inwiefern kann die Bundesliga da mithalten, so auf lange Sicht?
Das ist ja auf lange Sicht ist sehr, sehr problematisch. Und das ist auch allen in der Bundesliga bewusst, dass es sehr schwer wird, für die Bundesliga zu bestehen mit diesen Top-Ligen aufgrund des finanziellen Systems. Weil wenn sie natürlich Milliardäre einkaufen bei den Top-Clubs in der Welt, haben sie andere Möglichkeiten, den Kader so zu besetzen, dass du halt, was weiß ich, fast schon einen doppelten Kader hast, dass du Rotationsprinzip einführen kannst, Leute mal schonen kannst und trotzdem spielst du Champions League und holst deinen nationalen Titel oder spielst in den ersten 3-4 mit. Wie in England sind es eigentlich 6 Mannschaften, die das Ganze diktieren. In Spanien sind es 3 und in Italien ist es eigentlich nur Juve. Und in Frankreich ist eine spannende Situation auch dort entstanden, dass jetzt viele externe Investoren eingestiegen sind, vor allem amerikanische Unternehmen, die jetzt einfach mal Bordeaux oder Marseille oder andere Clubs, und natürlich Paris Saint-Germain ist das Vorzeigemodell. Da wird es ganz, ganz schwer für die Bundesliga aufgrund der 50+1-Regel.
Ja, wie verkauft man den Fans das irgendwie? Wir müssen, wenn wir mithalten wollen, wenn wir bestehen wollen quasi in diesem Wettbewerb, dann müssen wir uns diese Leute reinholen, diese Investoren. Gleichzeitig haben wir natürlich Angst, unsere eigenen Fans zu verprellen, weil die sofort natürlich sagen werden, wo bleibt denn jetzt hier irgendwie unser Verein, unsere Tradition? Wie wollt ihr das verkaufen?
Ja, natürlich wäre es idealerweise so, dass du einen Investor findest, der die Traditionen und die Geschichte dieses Clubs weiterlebt, gemeinsam mit den Fans. Na, das ist außer jeder Frage. Also wenn jetzt, was weiß ich, Inter Mailand einen neuen Präsidenten hat, dann am liebsten halt ein Inter Mailand-Fan, der halt gerade viel Geld hat, na, in dem Moment. Oftmals ist es halt dann doch nicht so. Na, da steigt jemand ein, der, für den ist es eine wirtschaftliche Situation, der sagt, ich bringe mich jetzt ein in den Club und für viel, viel Geld, ich helfe ihnen, einen neuen Kader aufzustellen, neue Möglichkeiten haben, Transfers zu machen. Aber dementsprechend, das Recht, das ich mir da damit einhole, ist, ich habe das Sagen. Also du wirst keinen Investor bekommen, auch die Chefs von Paris Saint-Germain, die werden sicherlich die Leute in Ruhe arbeiten lassen, aber wenn es um die entscheidenden Fragen geht, werden sie die Entscheidungen treffen und nichts anderes bei Manchester United oder bei Tottenham oder bei den ganz großen Clubs. Und das ist natürlich ein Thema, das die Fans sehr beschäftigt, zu Recht, wo eine gewisse Angst und Sorge da ist, wo ist unsere Tradition, wo ist in unsere eingelebten wie sagt man da halt so, Prinzipien, die wir haben, einfach auch die Gefühle, die wir haben, die sehen wir dann gefährdet. Aber du läufst halt Gefahr, dass du dann irgendwann mal zweite Kategorie bist.
Findest du, die FIFA befeuert das auch so ein bisschen jetzt mit so Ideen wie Club-WM und irgendwie eine WM, die mit 48 Mannschaften gespielt wird, so quasi, und noch ein weiterer europäischer Wettbewerb, sodass ja quasi im Prinzip auch immer mehr Geld wieder reingefeuert wird in den ganzen Pool?
Ja, das sorgt natürlich wahnsinnig für kontroversen Diskussionsstoff. Und auch da, weil immer wenn was Neues passiert, fühlst du dich erstmal unwohl, ne, mit etwas Neuem umzugehen. Warum jetzt das, warum dies, warum jenes? Weil du möchtest eigentlich an dem, das bis jetzt du erlebt hast, du möchtest lieber festhalten und weil du dich damit wohlfühlst. Ne? Das ist ja ist eine ganz normale menschliche Reaktion. Mit jeder neuen Idee, mit jedem neuen Ansatz ist halt Risiko mit verbunden. Und mit Risiko kommt halt dieses Unwohlgefühl, ja, was passiert dann, was ist dann mit mir? Ne? Aber letztendlich die FIFA und die UEFA und die Bundesliga, die haben die Aufgabe, neue Ideen immer wieder auf den Tisch zu bringen. Die haben die Aufgabe zu modernisieren. Die haben die Aufgabe, auch mehr Geld zu generieren. Das ist eigentlich auch ihr Job. Ne? Weil wenn sie es nicht tun würden, also Kapital aus dem populärsten Sport der Welt zu machen, dann würden alle Leute auch sagen, ja, sag mal, schlafen die? Was ist denn da los? Ne? Gibt es gar nichts mal was Neues? Und diese, da irgendwie die Balance zu schaffen und die ins Lot zu bringen, das ist natürlich wahnsinnig schwer.
Dann würde ich gerne noch mal ein bisschen über deinen Sohn Jonathan sprechen. Der ist ja jetzt bei Hertha BSC am Start als Torwart. Wie ist das für dich so als Vater? Der Sohn tritt ja quasi so ein bisschen in die Fußstapfen jetzt. Wie fühlt sich das an?
Ah, super spannend und natürlich als Vater bist du wahnsinnig stolz drauf, dass er den Sprung gemacht hat, aus Amerika rüber zu gehen, ins kalte Wasser und sich da hochzuarbeiten. Da ist ja auch viel Neues damit verbunden. Da ist ein unwohles Gefühl, also raus aus deiner Ecke, der ist in Kalifornien aufgewachsen, dann wurde er Jugendnationalspieler, hat eine klasse U20-Weltmeisterschaft in Südkorea gespielt vor 2 Jahren und dann kamen Bundesliga-Clubs. Und dann durfte er bei Hertha unterschreiben und als Nummer 3 anfangen und seine Spiele macht er in der U23 in der Regionalliga und trainiert jeden Tag bei der ersten Mannschaft mit und die ersten 6 Monate waren brutal hart für ihn. Also ob das jetzt soziales Umfeld ist, ob das Sprache ist, ob das natürlich 2-mal am Tag trainieren, der physische Umstellung ist. Und dann, so langsam hat er sich dann freigeschwommen. Nach 6 bis 9 Monaten durfte mal ein Europa-Liga-Spiel machen, da hat er dann klasse gespielt. Und jetzt kriegt er, wenn ich mit den Verantwortlichen rede bei Hertha, kriegt er viel, viel Komplimente. Also sind begeistert von seiner Entwicklung. Jetzt stellt sich halt nach 2 Jahren dann bei ihm die Frage, da bleiben, wenn sie weitermachen mit der jetzigen Nummer 1 und 2, was ja verständlich wäre, wir sind 2 Top-Torhüter, dann muss er vielleicht ein bisschen auf Wanderschaft gehen, er muss jetzt halt auf höherem Niveau dann spielen. Er war zum ersten Mal im Nationalmannschaftskader als Nummer 3 der Amerikaner gegen Italien und England. Das ist ja auch schon mal eine große Auszeichnung. Und jetzt im Moment ist er mit der Olympiamannschaft zum ersten Mal zusammen, die sich formiert Richtung Tokio 2020 im Trainingslager in Spanien. Für einen Vater ist es super spannend. Natürlich, wenn du selber ein Fußballtrainer bist, dann hast du dann auch über das Fußballerische deine eigene Meinung. Aber er hat sich wirklich toll entwickelt.
Und warum ist er nicht Stürmer geworden bei dem Vater?
Weil er richtig was in der Birne hat. Und sie gesagt hat, mit dem Thema will ich mich gar nicht auseinandersetzen. Das muss ich mir dann jeden Tag anhören. Er war Feldspieler, offensiver Mittelfeldspieler, bis er 12 war. Aber er war parallel immer Basketballspieler. Es hat ihm immer gefallen, Bälle zu fangen. Und musste dann irgendwann mal im Sportgymnasium eine Entscheidung treffen, pro Fußball und gegen Basketball, weil er wirklich richtig Talent hatte im Basketball. Für die Amerikaner total unverständlich, dass sich einer für Fußball entscheidet, anstatt Basketball. Er hat gesagt, nein, ich gehe die Fußballrichtung. Aber mit 12 hat er einfach gesagt, Papa, ich gehe lieber ins Tor. Mir macht das so viel Spaß, da rumzuhechten, die Bälle zu fangen. Und so ging es dann los.
Ist ja wahrscheinlich in Amerika dann auch die größere Chance eigentlich für ihn im Fußball als im Basketball. Ist da die Konkurrenz da wahrscheinlich noch größer, ne? Wenn man dort anfängt?
Wenn man
in den Profisport...
Ich meine, wobei der Profisport in Amerika ist ja immer... Das Fundament dafür ist der Universitätssport. Und im Universitätssport ist natürlich Basketball ganz oben. Und durch die Universität gehst du letztendlich dann zur NBA. Und dort ist ein wahnsinniger Konkurrenzkampf dann da. Da geht es nicht nur darum, um in die Universitäten reinzukommen, sprich ein Stipendium zu bekommen, sondern da geht es ja, da sind zigtausende von Supertalenten da, die dann irgendwann halt aussortiert werden. Und da ist eine Ellbogenmentalität da, die man sich eigentlich hier in Deutschland gar nicht vorstellen kann. Und da ist es schon brutal hart, da im Basketball nach oben zu kommen. Fußball läuft da ein bisschen noch unterm Radar, weil er nur die 4. oder 5. größte Sportart ist. Das ist noch ein bisschen leichter, sich dann praktisch ein Stipendium zu ergattern und dann über die Uni dann den Weg in den Profifußball dann auch zu bekommen. Wobei er hat, also Jonathan für sich jetzt hat dann die Entscheidung getroffen, nach 2 Jahren Universität, wenn er richtig nach oben durchstarten möchte, dann muss er nach Europa. Das habe ich ihm auch dann gesagt und dann ist die Situation mit Hertha entstanden und das war im Nachhinein alles richtig.
Und die Situation ist auch so, dass er jetzt wahrscheinlich anpeilen würde, wenn er jetzt nicht spielt in der nächsten Saison, dass er sich was Neues sucht? Dass er
ja, den nächsten das Schritt ist eine logische möchte? Überlegung, die jetzt dann die nächsten paar Wochen dann stattfindet mit der Hertha gemeinsam, wo das diskutiert wird. Wenn sie sagen, sie machen weiter mit den 2 älteren Spielern, dann muss er woanders hin. Wenn nicht, dann kann er vielleicht da bleiben und irgendwann mal den Rune Jahrstein herausfordern. Aber das ist ja gerade für einen Torwart ein ganz normaler Weg, der da eingeschlagen wird. Das Wichtigste ist einfach, dass die Entwicklung stets nach oben geht. Und die ist jetzt richtig nach oben gegangen bei ihm, vor allem natürlich dann im zweiten Jahr, wo er dann zum Mann wurde, auch körperlich sich an alles, an alle Maßstäbe der Bundesliga angepasst hat. Und jetzt jetzt muss er natürlich in der Mannschaft oder wenn er da bleibt, er muss spielen, einfach um ja, das Talent, das er wirklich hat, jede Woche zeigen zu dürfen.
Was gibst du ihm noch sonst noch so für Tipps mit auf den Weg? Also rund um die Karriere?
Ja, da hat er natürlich schon, glaube ich, ein bisschen einen Vorteil, jemanden als einen Vater zu haben, der halt, was weiß ich, fast 40 Jahre im Geschäft ist.
Auch falls es doch mal in Krisensituationen dann irgendwie.
Ja, natürlich. Schwere, ne? Zum einen, wenn mal eine schwere Phase kommt und sportlich vielleicht nicht so klappt, aber zum anderen aber auch zu verstehen, wie. Dass es ein Lebensstil ist, Fußballprofi zu sein oder Profisportler generell zu sein. Es ist eine Entscheidung, die du triffst, nicht nur für die Dinge, die auf dem Platz passieren, sondern auch, du musst dich halt damit beschäftigen, als Profi zu leben. Das heißt, die Ernährung, der Schlaf, viele Dinge zu erkennen, du selbstständig zu werden, deine Entscheidungen richtig zu treffen, über die Medien Bescheid zu wissen, wie es funktioniert, offen zu sein. Vor allem aus Fehlern zu lernen, ist, glaube ich, ganz arg wichtig, dass du dich jetzt nicht verrückt machst, wenn du mal, was weiß ich, was falsch machst, sondern dass du dann hinstellst und sagst, sorry, tut mir leid, hab da einen Bock geschossen. Und das sind alles Erfahrungen, die er sammeln wird, die jeder junge Sportler sammelt und da damit wächst. Und der eine macht es besser, der andere macht es weniger gut. Und du wirst letztendlich, dann bist du irgendwann mal später ein Produkt dessen, welche Entscheidungen du im Leben getroffen hast, in welche Richtung gegangen bist. Für mich war es immer also faszinierend, ins Ausland zu gehen. Und dann bin ich halt in ein Land nach dem anderen gegangen. Und der andere sagt sich lieber, ich sehe meine Karriere vielleicht nur in Deutschland. Ist auch okay. So ist jeder Mensch anders.
Wie du schon sagtest, du hast ja selber auch relativ oft den Verein gewechselt. Wie ist denn der Plan für die Zukunft? Möchtest du nochmal als Trainer arbeiten? Ist das irgendwie noch geplant?
Ja, doch. Also kann ich mir sehr gut vorstellen, wieder eine Mannschaft zu übernehmen. Ich habe immer betont, halt, solange unsere Tochter noch im Gymnasium ist, ist mir eine Nationalmannschaft lieber als ein Club, weil im Club musst du natürlich dort wohnen, wo du dann trainierst. Mhm. Nationalmannschaft kannst du auch von Los Angeles aus hin und her fliegen, ist das alles kein Problem.
Weniger Termine, ne?
Ja, und weniger Termine mit Sicherheit. Die ist jetzt bald fertig mit ihrem Gymnasium. Da ist dann bei uns auch die Offenheit da als Familie, wieder zu sagen, okay, jetzt können wir wieder vielleicht auch woanders hingehen mal. Nein, also ich bin noch nicht fertig.
Also wäre auch die Option...
Ich bin noch nicht fertig.
Also wäre auch die Option, dass Familie Klinsmann nochmal nach Deutschland zieht?
Du diskutierst ja eigentlich nur Themen dann, wenn sie wirklich auf dem Tisch liegen. Du bist nicht am Spekulieren, sagst, was wäre, wenn England, Spanien, Italien oder Südamerika oder sonst was. Ne? Du fängst immer an, dich konkret mit einer Aufgabe zu befassen. Richtig, danke. Wenn sie dir dann auch gegeben wird.
Okay. Abschließend noch, weil dieser Podcast jetzt vor dem Holland-Spiel ausgestrahlt wird. Wie ist dein Tipp für das Spiel gegen Holland? Das erste große Qualifikationsspiel jetzt für die EM 2020?
Zum einen natürlich hoffe ich auf ein richtig gutes Spiel unserer Mannschaft, woran ich glaube. Und zum anderen natürlich dürfen wir nicht verlieren. Also gegen Holland verlieren, das wollen wir einfach nicht.
Man hat ja ein bisschen was wettzumachen aus der Nations League.
Ja, aus der Nations League, aber generell es ist ja ein großer Rivale und es sind immer große Spiele mit Holland, die viele Emotionen herausbringen bei allen Beteiligten. Und deswegen, wenn du auswärts spielst, dann wäre ein Unentschieden klasse. Dort zu gewinnen wäre natürlich eine super Sache, gar kein Thema, aber das dürfen wir auch nicht in der jetzigen Phase, glaube ich, erwarten, in diesem Umbruch. Aber ich tippe auf ein 1-1 und ein Unentschieden wäre gut.
Alles klar, dann vielen Dank für das Gespräch und auf jeden Fall noch viel Erfolg als Experte von RTL.
Vielen, vielen Dank, freue mich drauf.
Das war unser kleiner Fußball-Talk mit Jürgen Klinsmann. Ich hoffe, ihr habt viel Neues über Jürgen und seine Ansichten zum Fußball erfahren. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne auf der Podcast-Plattform eurer Wahl ein Abo da. Und noch als kleiner Hinweis in eigener Sache, RTL hat jetzt auch eine eigene Podcast-App, nennt sich Audio Now und gibt es ab sofort kostenlos für Android- und Apple-Geräte. Und da sind wir mit diesem Podcast natürlich auch am Start. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Das war der Podcast der Mediengruppe RTL.